Die Europameisterschaft 2021 ist in vielen Dimensionen besonders. Zunächst einmal steht sie unter dem Motto »Aufgeschoben ist nicht aufgehoben«. Das ist dem Auftreten des Coronavirus geschuldet, dass eine Durchführung im Jahr 2020 unmöglich erschien. Aber die diesjährige EM, die irgendwie auch die letztjährige ist, hat noch eine weitere Besonderheit. Sie verbindet insgesamt 11 Länder, in denen sich die Austragungsorte der Spiele befinden. Mit dabei Großbritannien, in dessen Hauptstadt London am 11. Juli sogar der Pokal übergeben wird. Doch was hat die Europameisterschaft mit Volkswirtschaft zu tun und wer wird wohl Europameister 2020? Wir sprechen drüber in dieser Sonderfolge Mikro trifft Makro.
Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank.
Herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Bei mir sitzt heute nicht wie gewohnt der Chefvolkswirt der DK Bank Dr. Kader, sondern sein geschätzter Kollege Dr. Holger Bahr. Hallo und herzlich willkommen, Herr Bahr.
Hallo, ich grüße Sie.
Volkswirtschaft und Fußball, da kommt man erstmal nicht unbedingt auf eine Verbindung. Bei den Volkswirten der DK Bank hat das aber so ein bisschen Tradition, denn seit vielen Jahren geben sie eine Publikation zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften heraus. Wie hat denn das alles angefangen? Ging es los 2006 mit der Heim-WM?
Ja, exakt. Also 2006, als die WM in Deutschland stattgefunden hat, da haben wir uns tatsächlich überlegt, unsere fußballerischen Interessen, die wir allmontaglicher im Prinzip austauschen, wenn die Bundesliga gespielt hat, die dann vielleicht auch mal mit Prognosen zu unterlegen für ein fußballerisches Großereignis. Da hat sich die WM 2006 angeboten und seither machen wir das quasi alle 2 Jahre.
Genau, das ist so eine richtige Publikation. Da sprechen Sie so ein bisschen über Volkswirtschaft und eben auch über die potenziellen Ergebnisse.
Ja, es ist eine Mischung aus vielen. Also zum einen prognostizieren wir natürlich, wer gewinnt und das durchaus in ähnlichen Verfahren, wie wir klassische Konjunkturprognosen machen, nämlich quantitativ mit Daten, die wir analysieren, ausquetschen, wenn man so will, aber eben auch mit einer qualitativen Komponente, die wir mal Expertenwissen nennen. Und das ist nichts anderes, wie wir auch unsere ganz normalen makroökonomischen Prognosen machen. Und deswegen ist das durchaus eine Parallele dort zu finden. Die makroökonomischen Auswirkungen der WM auf Spielorte kann man sich noch anschauen. Ansonsten sind es auch gerne sehr augenzwinkernde Texte, in denen wir vielleicht manche skurrile Statistik ausgraben von einzelnen Ländern und Mannschaften, um damit auch auf eine gewisse heitere Art und Weise zumindest alle 2 Jahre mal uns zu melden. Ansonsten steht natürlich die seriöse Arbeit als Volkswirt bei der DK Bank im Vordergrund.
Bevor wir auf Ihre Publikation zu sprechen kommen, vielleicht erst noch mal so ein allgemeiner Blick. Sie haben es eben auch schon angedeutet auf den Zusammenhang zwischen Europameisterschaft und Volkswirtschaft. So ein Turnier hat ja ähnlich wie die Olympischen Spiele auch eine wirtschaftliche Komponente. Wie groß ist denn die Wirkung von so einer Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft auf eine Volkswirtschaft? Ist die wirklich so groß oder fressen die verbundenen Kosten irgendwie dann auch den Effekt wieder auf?
Naja, also für die Renovierung und Sanierung, vielleicht sogar der Bau von Stadien, muss natürlich erstmal Geld ausgegeben werden. Das heißt, die Bauwirtschaft wird in diesen Ländern ein Stück weit profitieren. Das sind die unmittelbaren Investitionseffekte. Strahlt tendenziell sogar noch ein bisschen auf Infrastruktur aus, sodass auch noch ein bisschen was übrig bleibt, nachdem das Turnier stattgefunden hat. Sicherlich in vielen Ländern ist es dann so, es hat sich ja auch ein sehr großer Reisetourismus quasi entwickelt mit zu Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften. Und demzufolge ist das dann auch noch im Bereich Tourismus, Gaststätten, Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten, die zumindest dann, wenn solche Großereignisse in einem Land stattfinden, dann auch tatsächlich ein Stück weit messbar sind mit wenigen Zehntel Prozentpunkten beim Wachstum, bei der Steigerung des Bruttoinlandsprodukts, die man mehr oder minder unmittelbar dann auch in dem Jahr der Austragung noch am ehesten erkennen kann in den volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.
Aber wenn man jetzt mal auf so ein Event guckt wie die Olympischen Spiele, die finden ja auch dieses Jahr noch statt, das hat schon noch größere Auswirkungen wahrscheinlich dann volkswirtschaftlich gesehen, oder?
Definitiv. Also das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es ja ungleich mehr Sportarten gibt, damit Sportveranstaltungen, damit auch Sportstätten. Wenn man mal zurückdenkt an die Olympiade in München 72, das U-Bahn-Netz ist übrig geblieben und das ist extrem wertvoll auch für die Stadt. Das heißt, Olympische Spiele an diesen Orten, die bringen natürlich das Land wirklich voran. Da ist noch sehr viel mehr Einnahmen dann auch während der Veranstaltungen. Und eine Olympiade spielt eine wesentlich größere Rolle im ökonomischen Sinne. Wobei, vielleicht kleine Fußnote, der größte Gewinner ist immer die Schweiz.
Warum die Schweiz?
Naja, weil da die Verbände sozusagen sitzen und die ganzen Gebühren und also die ganzen Gelder, die mit diesen Veranstaltungen eben stattfinden, werden dann in der Schweiz verbucht. Und da, wie Sie vollkommen zu Recht gesagt haben, in diesem Jahr Olympia und eine Europameisterschaft stattfindet, haben wir tatsächlich die Schweizer BIP-Prognose in diesem Jahr etwas höher genommen, aufgrund von diesen Lizenzgebühren, die in der Schweiz verbucht werden.
Ach stimmt, das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Stimmt, die sitzen ja beide in der Schweiz. Das heißt, also laufen also mehrere Milliarden dieses Jahr zusammen wahrscheinlich und steigern das BIP der Schweiz massiv.
Ja,
interessanter Aspekt. Aber kommen wir mal zu Ihrer Publikation jetzt. Dort haben Sie ja verschiedene Dinge beleuchtet, die die EM 2020 so ein bisschen besonders macht. Stichwort Nummer 1. Bundestrainer. Jogi Löw hört nach der EM auf. Hansi Flick wird sein Nachfolger, das steht schon fest. Sie schauen ja auch immer sehr nüchtern und statistisch drauf. Was gibt es denn da zur Trainerfrage zu sagen? Wie stand Jogi Löw da im Vergleich zu den anderen Trainern, die wir bisher haben? Oder was haben Sie herausgefunden?
Also definitiv haben wir ihm natürlich mit zu verdanken, dass wir 2014 Weltmeister geworden sind. Und das sieht auch prächtig aus. Und fürs Halbfinale bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften war er letztendlich im Prinzip auch immer gut. Er hat die längste Amtszeit insgesamt, wenn er denn in den nächsten Wochen aufhören wird. Hat aber erstaunlicherweise, wenn man sich die Siegquote anschaut, also die gespielten Ergebnisse an allen Spielen, dann waren die zwar meist ansehnlich, sogar die Freundschaftsspiele, aber er liegt mit 63,5% Siegquote nur auf Platz 3. Man würde nicht unbedingt erwarten, dass man dort Jupp Derwall vorne hat, der in der Erfolgsbilanz von Titeln her doch deutlich hinten anfällt. Aber umgekehrt ist es dann eben auch so, dass man sich denkt, Mensch, der Franz Beckenbauer, der war doch super, ja, der hat uns auch den Weltmeistertitel 1990 beschert, liegt aber ganz hinten mit einer, ja, als Vorletzter auf dem Platz der Siegerquote mit nur 51,5%. Unter dem Strich würde ich sagen, eine überdurchschnittliche Amtszeit, insbesondere was die Performance bei Großereignissen anbelangt. Spielweise auch ganz gut und wir müssen jetzt hoffen, dass nach dem doch sehr unterirdischen Abschneiden bei der letzten Weltmeisterschaft zumindest bei dieser Europameisterschaft noch ein einigermaßen versöhnliches Ende dabei herumkommt, sodass der Ausklang nicht allzu negativ ist. Wir freuen uns aber definitiv dann mal auf den erfolgsverwöhnten Hansi Flick.
Ja, da bin ich auch gespannt. Ist es dann tatsächlich so, dass Jogi Löw genauso lange Bundestrainer war wie Angela Merkel Bundeskanzlerin? So in etwa kommt das doch hin, oder?
Das kommt in etwa so hin. Ein paar Tage unterscheiden sie sich noch, aber im Prinzip reden wir da halt über 15 bis 16 Jahre. Also das war auch Anlass, sich das nochmal anzuschauen, denn es gibt ja doch eine ganze Menge von jungen Menschen, die kennen in Anführungszeichen, ohne das werten zu wollen, nur Bundeskanzlerin Merkel und nur Bundestrainer Löw. Und das wird sich jetzt definitiv verändern, denn bei beiden steht ja fest, dass sie ihr Amt nicht weiter bestreiten werden. Im Fußball wissen wir, wer es macht, Hansi Flick. Bei den Bundestagswahlen sind Vorentscheidungen getroffen worden über die Kandidaten, aber wir werden im September das Wahlvolk dort ja noch entscheiden. Ansonsten gibt es eine Reihe von Parallelitäten sicherlich. Sie haben das alles mit sehr viel Ruhe und auch mit hinreichend vielen Erfolgen gemacht und waren sich auch irgendwie recht ähnlich, möchte man fast meinen, und ja auch durchaus persönlich in dem Sinne eng verwoben, dass unsere Kanzlerin zumindest mal so ab Halbfinale hat sie ja dann auch bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften immer teilgenommen und hat sich da doch von ihrer recht emotionalen Seite gezeigt, möchte ich mal sagen, und war auf jeden Fall auch immer sehr, sehr erfreut, wenn es denn mit der Nationalmannschaft ganz gut gelaufen war.
Daran kann ich mich auch noch gut erinnern, das stimmt ja. Ja, neben der Besonderheit der 11 Austragungsorte wird uns die EM 2020 sicherlich ja durch die Corona-bedingte Verschiebung so ein bisschen im Gedächtnis bleiben. Was heißt so ein bisschen? Wahrscheinlich wird sie uns hauptsächlich dadurch im Gedächtnis bleiben, denn es steht ja immer noch EM 2020 drauf. Sie wird aber ausgetragen in 2021. Das finde ich schon mal ein bisschen kurios. Aber nun ist ja nicht so, dass wir die Corona-Krise schon komplett überwunden haben und in vielen Ländern Europas laufen die Impfkampagnen ja noch auf Hochtouren bzw. sind gerade erst so richtig angelaufen. Wird die EM 2020 denn weitgehend reibungslos über die Bühne gehen können? Und damit meine ich nicht nur für die Spieler, weil die werden ja permanent getestet und isoliert, sondern insbesondere auch für die Fans. Denn wie ich jetzt gelernt habe, werden ja doch die ein oder anderen Personen das Stadion betreten dürfen.
Ja, München ist ja auch Austragungsort und der bayerische Ministerpräsident hat von, wenn ich es recht entsinne, 14.000 Zuschauern gesprochen. Ich glaube, das kann sich definitiv noch verändern. Wir haben das auch bei einigen Tennisturnieren schon mal erlebt, dass man dann, wenn Fälle auftreten, da die Zuschauerzahlen vielleicht nochmal kurzfristig reduziert. Für den Spielverlauf kann es natürlich auch noch Auswirkungen haben. Wir haben ja unlängst erst mit Toni Kroos jemanden gehabt, der zwischenzeitlich mal an Corona erkrankt war und jetzt erst zum Training wieder dazu stößt. Das ist absolut denkbar, dass auch das noch bei einzelnen Spielern in den Mannschaften passiert. Und das kann sogar turnierentscheidend sein, selbstverständlich den Verlauf verändern, denn das Coronavirus ist noch bei uns und das wird zwar immer wieder versucht mit der sogenannten Bubble, also die Spieler sozusagen abzuschirmen, aber ganz hundertprozentig sicher ist das auch nicht. Insoweit muss man sich da eben auch überraschen lassen, wie man ja auch sagen muss, dass in der Vorbereitung schon die Mannschaften sich da teilweise recht schwer getan haben, also unsere Champions League-Sieger beispielsweise sind ja auch etwas verspätet erst zur Mannschaft gestoßen und so wird das alles noch ein bisschen Einfluss haben und wir drücken uns jetzt einfach mal die Daumen, dass es möglichst wenig Corona-anfällig ablaufen wird und wir dann eben auch faire und gute Spiele sehen können.
Zwei weitere Themen, die so während Corona eigentlich immer wieder auf dem Zettel standen, waren so die beiden Megathemen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Wie wichtig sind denn diese Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung für die EM? Letztere hat ja schon seit vielen Jahren eigentlich Einzug gehalten, vor allem ins Fernsehgeschehen. Also die Möglichkeiten für den digitalen Konsum haben ja unglaublich zugenommen. Wird das weiter zunehmen mit dieser EM und wird sich das weiter ausbauen oder sind wir da schon so am Ende der Ausbaustufe angekommen?
Also wenn Corona, wenn man dem als Positives abgewinnen wollte, dann würde man ja sagen, man kann gerade beim Thema Digitalisierung, bei hybriden Veranstaltungen sogar noch viel, viel mehr rausholen. Und tatsächlich ist dieses Wort hybride Veranstaltung ja quasi schon uralt, wie beim Fußball eben immer. Es sind einige tausend Menschen vor Ort und alle anderen gucken am Fernsehen so ungefähr. Public Viewing ist noch dazu gekommen, dass man sich auch im Persönlichen ein bisschen sieht. Aber beim Spielgeschehen dabei zu sein, ist eben limitiert. Und das wird in Zukunft auch noch so sein. Eher wäre spannend zu beobachten, ob der Trend, Fernsehspiele zu übertragen, das möglichst über alle 7 Tage in der Woche verteilt. Also alte Fußballfans erinnern sich immer noch an die Hörfunksendung samstags um 15.30 Uhr. Das war, da konnte man noch eine Konferenzschaltung mit Samstagsspielen machen und jetzt wird das alles so zerfleddert. Also da mag man auch kritisch zu stehen, aber in jedem Fall wird hier noch sehr, sehr viel in puncto Fernsehvermarktung gemacht werden. Sicherlich auch die Qualität mit mehr technischen Raffinessen, was man nicht alles an Statistiken auswerten kann und den Platz und den Ballverlauf ja auch ganz digital darstellen kann. Also ich glaube, da können wir uns noch auf einige Dinge freuen, ohne dass dadurch zwangsläufig das Spiel selber besser geworden sein muss.
Und wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit aus? Ist das auch was man bei der EM jetzt spüren wird, dass da auch immer nachhaltiger gearbeitet wird und dass man darüber nachdenkt, wie können wir da besser werden?
Ja, hier haben wir tatsächlich eher ein bisschen augenzwinkernd uns das mal angeschaut und überlegt, dass es ja eigentlich nachhaltiger wäre, wenn eine EM an einem Standort stattfinden würde und die Leute und vor allen Dingen die Teams mit dem ganzen Entourage nicht auch immer noch so viel hin und her fahren müssen. Das ist natürlich hier jetzt bei sehr vielen Austragungsorten in sehr, sehr vielen Ländern, 11 Ländern, wenn man denn England und Schottland als 2 Länder zählen würde, kleine Fußnote. Also lange Rede, kurzer Sinn, da steckt natürlich eigentlich schon ein bisschen mehr Reisetätigkeiten für die Mannschaften drin. Jetzt könnte man sagen, ganz perfide ist dann eben auch noch die Corona-Krise als Widerpart zu dieser Vielreiserei gekommen, denn Fans sind nur in engen Grenzen erlaubt, in engem Maße erlaubt, sodass hier das nicht in der Nachhaltigkeit in die falsche Richtung läuft und wir hier ganz viel CO2 ausstoßen, nur weil bei der EM ganz viele Menschen hin und her reisen müssen. Das ist tatsächlich mit einem leichten Augenzwinkern Und mit Blick auf eine WM in Katar würde ich sagen, da hat Nachhaltigkeit bei der Vergabe keine Rolle gespielt. Aber in Zukunft wird mit Sicherheit auch das Thema Fußball an Nachhaltigkeit nicht vorbeikommen. Denn wenn auch vieles in der Zukunft so unsicher erscheint, das sind definitiv Themen, die im Fußballerleben mehr noch sicherlich im allgemeinen gesellschaftlichen wie ökonomischen und Kapitalmarktleben eine Rolle spielen werden. Und das ist Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Da wird sich definitiv nichts dran ändern.
Ja, jetzt haben wir ganz viel über Bedeutung und praktische Durchführbarkeit gesprochen. Essentiell ist aber doch, wer am Ende, am 11. Juli in London, kleines Ausrufezeichen, den Pokal überreicht bekommt. Eigentlich ist es ja auch erstaunlich, dass das Land, das aus der EU ausgetreten ist, nun Austragungsort für das Finale einer Europameisterschaft ist. Das heißt, auch das Thema Brexit spiegelt sich in der EM wieder oder eben auch nicht, weil es dem Fußball irgendwie auch egal ist.
Ja, hier würde ich mal positiv formulieren, Fußball verbindet eben doch oder lässt Verbindungen länger aufrechterhalten. Denn in der UEFA, da ist England, da ist das Vereinigte Königreich nach wie vor drin. Und da gibt es auch, glaube ich, keine Beschreibungen, dass sich daran was ändern sollte. Der EU-Austritt ist tatsächlich auch ziemlich dicht in dem Zusammenhalt, in dem Umfeld der letzten EM 2016 passiert. Und ich kann mich noch an den Text damals erinnern, wir haben im Vorfeld auch damals das zwar mit Interesse verfolgt, haben aber sicher darauf gesetzt, dass die Briten drin bleiben würden. Nun, das tun sie nicht. Im fußballerischen Sinne sind sie aber noch dabei und demzufolge spielt das auch keine allzu große Rolle. Aber man muss schon anmerken, dass die Briten selber eine Reihe von Spielen und wenn die Engländer dann in der K.O. und auch noch, also die werden schon einige Spiele auch zu Hause austragen können in London. Da haben sie sich einen kleinen Heimvorteil sogar verschafft.
Ja, interessant wird Ihre Broschüre ja auch im Hinblick auf die Modellrechnung, die Sie immer durchführen, also die Berechnung, wer Europameister werden könnte. Wie funktioniert denn das überhaupt? Weil das ist ja so ein bisschen mystisch. Das kommt ja auch noch eine menschliche Komponente dazu, die da immer da reinspielt. Das heißt, so rein statistisch bewerten kann man das ja eigentlich nicht. Wie gehen Sie da vor und wie funktioniert das Modell denn?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dem natürlich zu stellen mit der Prognose. Wir haben uns weniger an Marktwerten oder ökonomischen Kennziffern für die Länder festgemacht, sondern haben tatsächlich das sogenannte ILO-Rating genommen. Das ist eine Konkurrenzveranstaltung zur FIFA-Weltrangliste. ILO kommt so ein bisschen aus dem Schach, wo man die Stärke der Spieler eben auch so bemisst. Und da spielen natürlich vor allen Dingen die Ergebnisse eine Rolle bei den letzten Turnieren, die Stärke einer Mannschaft auszeichnen, aber auch die ganzen Qualifikationsspiele. Und in diesem ILO-Rating ist recht deutlich auf Platz 1 Belgien. Die haben die letzten Turniere sehr, sehr stark gespielt. Und sie haben auch ihre Qualifikationsgruppe allein mit Siegen bestritten. Und demzufolge sind Belgier sehr weit vorne, aber auch Franzosen und Spanier. Und das wären aus dem quantitativen Modell, wo wir auch noch ein bisschen mit Heimvorteil operieren, normalerweise, aber der ist halt hier so weit verteilt, dass er kaum wirklich messbar ist. Das heißt, Belgien und auch Frankreich sind aus dem quantitativen Part definitiv die Länder, die sehr weit vorne sind. Und da würde sich die deutsche Mannschaft, sagen wir mal, im guten Mittelfeld bewegen. Aber definitiv kein Titelfavorit sein. Und es wäre also eine Überraschung, sagen wir mal, wenn wir aus diesem quantitativen Modell mit sehr viel Ökonometrie, wir simulieren im Prinzip den Turnierverlauf ungefähr 100.000 Mal, weil natürlich jedes Spiel mit Wahrscheinlichkeiten belegt wird und da kann auch mal ein Außenseiter gewinnen. Also das ist eine durchaus sophistizierte Angelegenheit, die bei uns auch mit dem Kollegen Maike einen Diplomstatistiker durchgeführt hat. Also das funktioniert sehr gut. Und daneben stellen wir dann aber tatsächlich ein sehr viel nachvollziehbareres, qualitatives Prognosemodell, will ich es mal nennen, in dem Sinne, dass wir einfach selber getippt haben, wer die Vorrunde übersteht, wer dann in den K.O.-Runden sich durchsetzen will. Das ist also im wahrsten Sinne des Wortes Expertenwissen, das wir mit unserer Fußballerkompetenz dann bestritten haben. Ja, und da sind aber zumindest die Ergebnisse recht ähnlich. Und allzu viel möchte ich dann auch nicht ergänzend hinzufügen, aber Die Franzosen haben sehr gute Chancen und für uns wird es nach der Vorrunde für das deutsche Team doch sehr, sehr schwierig.
Aber Ihr Modell geht immerhin davon aus, dass die deutsche Mannschaft die Vorrunde überstehen wird.
Ja, weil neben sehr, sehr starken Gegnern, das sind die Finalteilnehmer Frankreich und Portugal der letzten EM, weil auch die besten Dritten sich durchsetzen können und wir also quasi nur vor Ungarn liegen müssen, was, ohne das böse formulieren zu wollen, aber sehr wohl möglich ist, wenn man beispielsweise auch auf das ILO-Rating schaut.
Ja, also mehr würde ich jetzt auch gar nicht verraten wollen, weil alles andere findet man dann ja auch nochmal ganz detailliert in Ihrer Publikation. Die verlinke ich natürlich dann hier im Podcast unten auch nochmal in den sogenannten Shownotes. Da gucke ich auch nochmal, ob ich nochmal was zu dem ILO-Rating finde, falls das jemand nachlesen möchte. Da gibt es bestimmt auch eine Dokumentation irgendwo, wo man sehen kann, wie funktioniert das eigentlich genau und wo kommt das eigentlich her. Ansonsten vielen Dank für die Einblicke in die spaßige Seite der Volkswirtschaft. Und ich freue mich schon, wenn wir uns dann bereits in einem Jahr über die Weltmeisterschaft vielleicht unterhalten, wenn Sie denn wieder so eine Publikation machen. Aber es ist halt so mit Traditionen, die kann man schwerlich aussetzen. Und deswegen vermute ich, wird es nächstes Jahr auch eine Publikation geben. Ja, vielen Dank auch fürs Zuhören an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit diesem kleinen Ausflug in die Welt des Fußballs kurz vor der Europameisterschaft. Die nächste Folge geht dann auch wieder nur um Volkswirtschaft. Da ist auch Herr Dr. Carter wieder da. Und da wird es dann wieder wirtschaftlich. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.
Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de/dk-gruppe.